Die Radio Wissen. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Flüchtling, das ist so ein Wort im Deutschen, das nie ganz richtig zu passen scheint.
Der Häftling ist so lange Häftling, solange er im Haft ist. Und der Lehrling ist so lange Lehrling, solange er lernt. Nur der Flüchtling, der bleibt. Eigentlich gibt es keine Flüchtlinge. Die haben ihre Flucht schon hinter sich. Das sind schon Mitbewohner, mindestens.
Mitbewohner, ja, auf jeden Fall. Aber Mitbewohner, die wir immer noch kaum kennen und von denen wir viel zu wenig wissen. Ein klein wenig soll sich das ändern bei uns im Hörsaal an diesem Wochenende. Wir reden über Flüchtlinge. Wie sieht das Leben in Syrien aus? Wie wurden Zuwanderer früher in Deutschland integriert? Und was kann man erleben, wenn man eine Geflüchtete auf die Entbindungsstation begleitet? Von all dem erzählen die Vorträge, die wir heute und morgen senden. Wir beginnen mit einem Vortrag von Aktam Suliman. Suliman kommt aus Syrien, er ist Journalist, hat in Berlin studiert und später dort das Büro von Al Jazeera gegründet und geleitet. Im Jahr 2012 hat er den Sender unter Protest verlassen. Jetzt arbeitet er als freischaffender Journalist. Aktam Suliman erzählt, was der Krieg für die Menschen bedeutet, die noch immer in Syrien leben. Was für Folgen es hat, dass die Wirtschaft um mehr als die Hälfte geschrumpft ist, die Arbeitslosigkeit bei über 70% liegt und niemand irgendwo sicher ist. Sein Vortrag hat den Titel »Der vielschichtige Krieg. Ein Krieg, viele Wahrheiten«. Er hat diesen Vortrag am 19. April 2016 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, auf der Tagung »Einstein war Flüchtling«.
Eigentlich ist es der schlimmste Krieg der letzten Jahre. Eigentlich sieht man auch hier die Ergebnisse davon. Und trotzdem eigentlich, wenn ich mich manchmal schlecht fühle, dann fliege ich nach Syrien. Das sind alle Wahrheiten über diesen Krieg. Im Vorfeld habe ich lange überlegt, ein Krieg, was noch stattfindet, das wäre eine Live-Berichterstattung, eine Live-Übertragung, ein Fußballspiel. Kriege bewertet man, analysiert man, wenn sie vorbei sind, normalerweise. Währenddessen ist es schwierig. A, weiß man nicht, wie das Ganze ausgeht. B, wird dem einen oder anderen alles Mögliche an Interessen vorgeworfen. Dennoch, warum reden wir über den Syrienkrieg? Flüchtlingswellen, diese Flucht, dieses Phänomen ist ja unser Zugang. Und wenn wir ehrlich sind, zu diesem Krieg, vom Jemenkrieg, bekommen wir kaum was mit. Da gibt es auch einen Krieg übrigens, nicht, dass Sie denken. Auch wenn Jemen auf Arabisch das glückliche Jemen heißt, aber da herrscht auch Krieg. Aber wir bekommen das nicht mit. Die schaffen es nicht bisher. Deswegen beschränke ich mich heute, die Zeit ist ja auch nicht endlos, im Diesseits. Manche behaupten, im Jenseits ist es so, aber so lange haben wir jetzt nicht. Beschränke ich mich auf bestimmte Aspekte, die vielleicht unmittelbar, und darüber können wir dann diskutieren, mit diesen Flüchtlingswellen zusammenhängen. Konkret. Ich teile es in drei Teilen. Sicherheitslage, Wirtschaftslage und politische Lage. Ein deutscher Nahostexperte hat immer gepflegt, die Punkte am Anfang zu zählen, die Ergebnisse gleich zu präsentieren, damit diejenigen, die keine Zeit haben, nach Hause gehen können. Ich mache das nicht. Ich bin arabischer Experte. Ich will Sie festhalten. Die Sicherheitslage. Es ist Krieg. Wer ist böse im Krieg? Immer die andere Seite. Aber wichtig ist, dass in Syrien Krieg herrscht. Und Krieg ist Krieg. Das heißt Tod. Und das heißt, dass die Menschen fliehen, da wo immer Auseinandersetzungen militärischer Natur, militärischer Art stattfinden. Und das ist für die einen Bürgerkrieg. Hört man oft das in westlichen Medien. Viele Syrer haben was gegen diese Bezeichnung. Für die anderen ein Krieg von außen, unterstützt von Leuten wie Erdogan und was weiß ich was, Golfstaaten. Putin, sagen Sie. Ich fand es bewundernswert, dass Herr Einstein schon damals prophezeit hatte. Er wusste, dass Erdogan kommt. Er hat dann gesagt, nee, lieber nicht. Gut. Meine persönliche Meinung ist, dass natürlich ist hier nicht unbedingt der Schwerpunkt. Wir wollen über das Thema reden, über Aspekte, die jeder mitnehmen kann. Und wie gesagt, vor allem im Zusammenhang mit der Problematik, in Einführungsstrichen muss ich betonen, namens Flüchtlinge. Übrigens, Flüchtlinge, das ist so ein Wort auf Deutsch, das, es gibt kein anderes Wort, was so klingt. Denn der Häftling, was ja gleiche Abstammung ist, ist so lange Häftling, solange er im Haft ist. Und der Lehrling ist so lange Lehrling, solange er lernt. Nur der Flüchtling, der bleibt. Eigentlich gibt es keine Flüchtlinge. Die haben ihre Flucht schon hinter sich. Das sind schon Mitbewohner mindestens. Wie auch immer, wir benutzen diese Kategorie, wir können das jetzt nicht neu erfinden, die Sprache. Die Sicherheitslage in Syrien ist katastrophal. Jetzt würden Sie die eine oder andere politische Seite hören, es fehlt der Name Putin, die anderen sagen Obama, die dritten sagen Erdogan, die vierten sagen Assad, die fünften sagen Islamisten. Eines ist sicher, für das Phänomen Flüchtlinge ist diese Analyse sehr nebensächlich. Darüber kann man immer noch streiten, das tun wir Syrer übrigens seit 5 Jahren, werden wir wahrscheinlich noch weitere 5 Jahre tun. Ergebnis ist immer gleich. Tod, Leiden und Flüchtlinge. Für die Außenwelt natürlich, inzwischen muss man leider sagen, auch Phänomene, die ich nicht unbedingt in einem Atemzug mit erwähnen will, wie Terrorismus. Manche sagen, das kommt auch durch den Konflikt. Ich versuche das zu vermeiden in einem Atemzug mit den Flüchtlingen, sonst kriege ich meinen Pegida-Ausweis demnächst. Was heißt das mit Zahlen? Welches Land hat am meisten Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge aufgenommen? Das allererste Land ist Syrien selbst. Wir haben 7 Millionen Inlandsflüchtlinge. Das ist die erste Zahl, die man sich dazu merken konnte. Das ist eine Bewegung innerhalb des Landes ohnegleichen. Das haben wir nie erlebt in unserer zumindest geschriebene oder wahrgenommene Geschichte. Das heißt, und Vorsicht, wir haben nicht diese Jobcenter und diese ganze Struktur, Übersetzer muss irgendwie Vollmacht haben. Nein, nein, das läuft auf eine viel spontanere Art und Weise, das Ganze. Mit Erfolgen, aber natürlich auch mit Misserfolgen. Erfolgen, wenn ich betonen darf, ist zum Beispiel eine neue Mischung, die in dieser Gesellschaft so in dieser Form nicht stattgefunden hatte. Da musste erst der Krieg hin, um so eine Mischung herbei zu rufen. Das ist, um Gottes Willen, kein positiver Effekt im Sinne von Krieg, aber das ist passiert, dass wenn die Millionen in die Richtung oder in die andere Richtung gehen, neue Strukturen entstehen. Das sind Menschen, das sind nochmal nicht Flüchtlinge. Es gibt sogar bis hin zu Ehen, die nicht vorstellbar gewesen wären davor und so weiter. Negativer Aspekt, was ich nie erträumt hatte zu erleben in meinem ursprünglichen Land Syrien, es gibt sogar Straßenkinder. Straßenkinder, das ist also ein Phänomen, was man von bestimmten Ländern kennt, aber in Syrien war das nie in der Geschichte der Fall. Weil von jedem Kind ist immer wichtig, wer der Vater ist. Ne? Also im Nahost, von wem sind Sie der Sohn? Von welcher Familie? Da gibt es keine so Kinder. Inzwischen gibt es die und die schlafen auf der Straße. Das ist auch eine Folge dieses Krieges. An der zweiten Stelle kommen Länder wie immer wieder die Türkei. Ich ärgere Erdogan, ohne ihn zu beleidigen. Um Gottes Willen, das ist jetzt gefährlich geworden. Nein, das wichtigste Land ist Libanon. Libanon ist das allerwichtigste Länder in diesem Zusammenhang, weil die 1 Million offizielle Flüchtlinge und wahrscheinlich nur 1 Million, die dazukommen, ohne sich irgendwie kenntlich zu machen, sind in einem Land, wo die Bewohneranzahl an sich 4 bis 6 Millionen beträgt. Das ist, also muss man sich vorstellen. Dann kommt Jordanien. Das ist der Nachbar im Süden, auch die 7 Millionen, da sind auch mehrere hunderttausend Syrer. Erst dann kommt die Türkei, fairerweise, mit 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge oder syrische Menschen, die da jetzt leben. So ist die Verteilung. Vielleicht merkt man, dass dieses Bild im Kopf zurechtgerückt wird. Nicht Europa, nicht Deutschland. Die meisten versuchen nicht nach Europa. Und die, die es versucht haben nach Europa, sind auch nicht, wie man hier auch netterweise denkt, die Ärmsten der Ärmsten. Auch nicht unbedingt Einsteine. Aber eher Mittelschicht. Weil man muss sich ja die Reise leisten in einer Form. Auch ein Menschenschmuggler arbeitet nicht mit Kreditkarten, sondern Cash auf die Hand. Diese Sicherheitslage in Syrien betrifft alle 14 Provinzen. Wir haben 14 Provinzen in Syrien. Unterschiedlichst, klar. Homs ist anders als Damaskus, Damaskus anders als Deir ez-Zor anders als die Hauptstadt vom Herrn Kalif, Raqqa. Wir haben einen Kalif, haben Sie mitbekommen bestimmt. Das ist der islamische Staat mit Hauptstadt Raqqa, in Syrien ausgerufen. Aber lassen Sie mich das als These formulieren. Jeder Syrer ist von dieser Sicherheitslage direkt oder indirekt betroffen. Sie würden mit vielen Syrern hier sprechen, der eine ist pro Regierung, der andere pro Opposition, der dritte hat keine Meinung dazu. Es sind alle betroffen, in irgendeiner Form. Homs war zeitlang Schlachtfeld, jetzt weniger. Damaskus war zeitlang, zumindest an den Rändern von der Stadt, Schlachtfeld. Raqqa war eine ganz ruhige Stadt, bevor sie 2013 im Sommer zur Hauptstadt des Kalifats von Herrn Baghdadi erklärt wurde. Also sind alle betroffen. Was ist das Problem bei der Sicherheit? Jetzt sagt der eine, die Regierungstruppen bombardieren. Das tun sie. Jetzt sagt der andere, der islamische Staat greift an. Das tut er. Jetzt sagt der dritte, vom Außen, Putin fiel der Name, die Russischen, die Amerikanischen, die Franzosen. Das tun sie alle. Nur wie gesagt, aus der Perspektive von da unten, es ist wirklich ziemlich egal. Ich kenne syrische Flüchtlinge hier, die mich gefragt haben, soll ich was Bestimmtes sagen? Ich meinte, nein, nein, das kam schon an. Die Menschen wissen hier, dass es jetzt egal ist. Vor allem manche hatten Angst, wenn ich jetzt ein islamischer Staat sage oder nein, wenn ich Regierungstruppen, was soll ich genau sagen? Das spielt keine Rolle mehr. Das nennt man auch Zusammenbruch eines Staates. Zusammenbruch eines Staates heißt, wenn die Sicherheit nicht mehr gewährleistet wird und diese Gewaltmonopol nicht mehr existiert. Das heißt, an jeder Straßenecke kann ein Bewaffneter alles bestimmen. Wie sehr, und das betone ich, weil es gibt nicht so vieles, was man vielleicht über die Nachrichtenlage hinaus sagen kann, wie verzwickt die Lage in Syrien ist, zeigen die syrischen Witze. An einer Straßensperre wird jemand, ein Syrer, angehalten. Uniformierte Leute, sieht nach Militär aus, raus aus dem Auto, raus, er guckte, das ist unsere syrische Armee. Und er sagte, na gut, es lebe die Armee, es lebe Assad, es lebe die Baas-Partei. Die sagen zu ihm, wir pfeifen auf dich und dein Präsident und deine Baas-Partei. Ich dachte, okay, das sind bestimmt die von der freien syrischen Armee, die Opposition also. Es lebe die freie syrische Armee, es lebe die Revolution, wir pfeifen auf dich und deine Revolution. Der Syrer, was nun? Er hatte Geld. Geld her. Das war nur eine Bande. Die pfeift auf die ganze Geschichte mit dem ganzen Land. Banden sind Alltag in so einer Nachkriegs- oder Kriegsrealität und keine Nachkriegsrealität leider. Nicht mal. Das ist jetzt erstmal nur ein Gefühl, so wie die Sicherheitslage in Syrien ist. Jetzt kommt die Wirtschaftslage. Kann man über Wirtschaft reden, während man von Menschenrechten und Demonstranten und Demokratie und Kriege von außen und Kriege von innen reden? Ja, man muss sogar. Die Wirtschaft ist das A und O. Wir haben inzwischen übrigens das Problem in Syrien, dass eine Art Kriegswirtschaft existiert. Das heißt, diejenigen, die an dem Krieg verdienen, drohen mehr zu werden als die, die durch den Krieg verlieren. Das heißt, die werden Interesse daran haben, unabhängig jetzt von der Politik und politischen Überzeugung, dass der Krieg weitergeht. Sie sind Millionäre geworden. Nicht nur die Schlepper in der Türkei. Nein, nein. Auch im Land ist ein Krieg eine soziale Umwälzung auf eine sehr aggressive und brutale Art und Weise. Was wissen wir aber über den normalen syrischen Bürger, wenn wir jetzt diese Leute vergessen, die an dem Krieg verdienen? Was wissen wir über den normalen syrischen Bürger, der in Syrien irgendwo lebt, ob das jetzt Aleppo ist, Raqqa, Damaskus, Latakia, die haben alle übrigens was Gemeinsames. Wir wissen, dass die syrische Wirtschaft um die Hälfte geschrumpft ist. Das wäre bei einer mittelständigen deutschen Firma Grund, alle zu entlassen. Wir wissen, dass die Arbeitslosigkeit reell wahrscheinlich über 70% liegt. Wir haben keine richtige Statistik, weil wir haben keine Bundesstatistikamt wie hier. Wir zählen uns irgendwie oder lassen uns zählen von anderen. Es gibt deswegen keine jetzt ganz verlässliche Zahlen, aber das ist nur um ein bisschen eine Vorstellung zu haben von der Lage. Jetzt behauptet einer, vor dem Krieg war in Syrien nur 8% arbeitslos. Das ist auch Quatsch, weil in Syrien ist arbeitslos anders als hier. Also Arbeitslosigkeit hat bei uns nicht mit nichts tun. Das ist was anderes. Man kann auch nichts tun und als etwas gelten. Will heißen, die war schon natürlich davor um die 20-30%, vor allem unter jungen Menschen, die sich irgendwie beschäftigt haben, aber eigentlich waren sie arbeitslos. Aber jetzt, wie gesagt, reden wir über ganz, ganz schlimme Zahlen. Jetzt, was hat das mit Krieg zu tun? Das kommt auch durch den Krieg und verursacht Krieg, denn viele dieser jungen Menschen gehen zu den Gruppen, verschiedensten Gruppen, und kämpfen für Geld. Also nicht nur Ideologie und Überzeugung und Pro und Contra, nein, nein. Auch da spielt das eine Rolle. Und Truppen wie der Islamische Staat und Einführung, sehr große Einführung, strichen, das vermag ein Muslim das nicht als so zu bezeichnen. Gruppen wie Al-Nusra-Front, Al-Qaida-Ableger in Syrien, die zahlen wirklich gut. Die zahlen ungefähr das 30-fache von dem, was ein syrischer Soldat verdient. Offizieller Soldat, Regierungstruppensoldat, damit man so eine Relation hat. Was ist noch passiert? Sogar vor dem Krieg spielte die Wirtschaft eine große Rolle. Das hören Leute, die allzu sehr vertieft sind in politischen Analysen, nicht gerne. Aber die Quelle würde mir helfen, das ist die Washington Post von September 2013, wo die Rolle von dieser langen Dürrephase zwischen 2006 und 2011 eine beträchtliche Rolle gespielt hatte. Klar. Wenn 75 oder 60% der Flächen unnutzbar werden, die davor genutzt wurden, wenn 75% der Bauern in irgendeiner Form betroffen sind und ärmer sind, dadurch geworden sind, hinzu kommt etwas, was Liberale nicht gerne hören. Weil bei Liberalen heißt immer, wirtschaftliche Öffnung heißt wirtschaftliche und politische Hoffnung. Nein, die Öffnung bei uns in Syrien war sehr hoffnungslos. Die Öffnung wirtschaftlich ging in diesen Jahren auch Richtung Türkei. Das weiß man kaum noch durch den Krieg, aber bis 2011 waren Türkei und Syrien sehr befreundet. Bis hin zu Zollgeschichten vereinfachen und so weiter. Zur Folge hatte das natürlich, dass das syrische Handwerk, was ja in den Städten herum angesiedelt ist, sehr gelitten hatte. Es ist kein Geheimnis, dass die Türkei billiger und besser, muss man sagen, produzieren kann als die Handwerker in Syrien, die ja einen kleineren Markt hatten und jetzt nicht die Geschichte und so weiter. Und das hat auch viele, viele in die Arbeitslosigkeit getrieben. Ich hoffe, dass es ein bisschen einleuchtet, wie die Wirtschaft hier eine Rolle gespielt hat, weil man hat dann die Masse. Und die Masse, die Arbeit braucht, die Masse, die Geld braucht, die Masse, die Perspektive will und keine hat. Das ist die beste Voraussetzung für das, was dann in Syrien passiert ist. Egal, noch einmal, nach meiner Analyse, wie wir das nennen, Revolution, Krieg, wie auch immer. Es gibt unter Sozialwissenschaftlern die Konfliktgleichung inzwischen bei manchen Richtungen. Man spricht von Konfliktgleichung. Was ist das? Wann explodiert eine Gesellschaft? Nicht da, wo diejenigen, die wir nicht mögen, nicht von dem Bildschirm verschwinden, nein, sondern es gibt da Gleichung dafür. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, einen Vergleich. Deutschland, Syrien. Erstmal trockene Zahlen. Wie viele Einwohner hatte Deutschland 1990? Das war ja diese zusammen dann geführt. Ich habe die Zahl 79,75, ja, 90. Wie viele haben wir heute? 81,2, doch, der eine oder andere, doch, 81,2. Das sind 25 Jahre, 2014. Syrien 1990, 12,5 Millionen. 2014, die bekannten, hoffentlich noch da existierenden, 24 Millionen. Eine Verdoppelung, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das ist jetzt nicht dargelegt, um jetzt politische, tagespolitische und sonstige Problematiken jetzt zur Seite zu schieben. Aber das sind Zahlen, die zeigen uns, wie eine Gesellschaft explodiert. Denn bei so einem Wachstum muss die Wirtschaft mitmachen oder hat man die Katastrophe?
Das war natürlicher Wachstum. Also. Ich will auch nicht bewerten, ich bin jetzt kein Gegner von vielen oder wenig oder gar. Das ist jetzt nicht der Punkt. Also, das ist, aber natürlich muss eine Wirtschaft mitmachen. In Deutschland ist man am Zittern, wenn da Wachstum unter 2%, oh, die junge Leute kann man aufnehmen, na, die Gleichung geht auf, geht nicht auf. Bei uns heißt das, welche Gleichung? Wir haben das Glück in Syrien, dass vor dem Krieg, jetzigen Krieg, größtenteils schon, das war Wahnsinn, dass diese Nahrungsmittelsicherheit war gewährleistet in Syrien. So gesehen war keine Hungerkatastrophe, kein Hungertod-Thema, aber inzwischen natürlich durch den Krieg, und wie gesagt, den Krieg kann man als Krieg in den Nachrichten, der ist böse und der ist gut und der ist, nein, der Krieg als Krieg. Ich bin Bauern irgendwo in Syrien, Aleppo in der Nähe, Oblatakia in der Nähe und habe Ware und ich muss das verkaufen in einem anderen Teil des Landes und komme nicht dahin. Ich hatte einmal eine irakische Sekretärin, die bei mir gearbeitet hatte. Eine Dame von 60 Jahren, die erzählte mir ganz stolz, in den 80er in Irak hatte sie und ihr Mann auf ihrem Konto 200.000 irakische Dinar. Die haben das gespart. Jetzt fragen Sie mich, woher das kommt. Nein, gespart. Damals war der irakische Dinar 3 Dollar. 600.000 Dollar. Ich habe sie gefragt, natürlich ist sie Flüchtling aus dem Irak, haben alles gelassen damals und kamen nach Deutschland. Und heute? Sie meinte, heute sind sie immer noch da. Aber es ist nicht mal 2.000 Dollar wert. Nicht mal 2.000 Dollar wert. Deswegen, wenn Sie jetzt eine Reise in Syrien machen würden und gucken, was will der Damaszener, der aus Latakia, aus Aleppo vor allem, der will mit Ihnen über seine Alltagssorgen reden in diesem Sinne. Zu Recht. Die syrische Lira war 5, also 1 Dollar war 50 Lira im Jahre 2011, als alles anfing. Heute ist das 500. Die Gehälter haben sich nicht entsprechend geändert. Es ist der Witz in Syrien, man kauft einen Huhn oder ein Kilo Kartoffeln und dann ist es so teuer. Dann fragt man den Bauern, warum, dann sagt er, der Dollar ist teurer geworden. Und man lacht immer, wieso unsere Bauern von Dollar so abhängig sind. Aber es ist eine Tatsache und es ist das Erste, um einen Mensch, behaupte ich mal, das wäre so eine These auch bei dem Zusammenhang, zu brutalisieren, unter diesem finanziellen Druck dauerhaft leben zu lassen. Das ist für mich Völkermord, in Anführungsstrichen. Denn man verliert mit der Zeit seine Menschlichkeit. Man ist nur am Rechnen, ergebnislos. Und automatisch fängt man an, Sachen abzulegen. Und dann kämpfe ich halt mal. Ich muss auch überleben. Das sind ganze Schichten in Syrien. Denken Sie nicht nur an die Flüchtlinge, denken Sie an Menschen, die gar nichts gemacht haben. Weder ihr Dorf, noch ihr Stadt, noch das Land, noch sonst, die saßen wie die 200.000 Dinar von dieser Sekretärin, die waren da und die haben eine Lage, die um einiges schlimmer ist als am Anfang. Deswegen ist dieser Begriff Wirtschaftsflüchtling, was man heute benutzt, also was man hier und diesen Tagen benutzt, sehr, sage ich mal, gemeint. Denn ein Wirtschaftsflüchtling kommt nicht, weil er in Syrien 100 Euro verdient und hier 1.000. Nein, nein. Auch im Kosovo übrigens ist das nicht. Sondern weil man, warum auch immer, seine materielle Existenzgrundlage verloren hatte. Deswegen verliert. Und das ist genauso, wie man ein Glied seines Körpers oder ein sonst was verliert. Das ist nicht nur jetzt eine Rumrechnerei. Die Menschen kommen nicht über die Runden. Die Menschen sehen keine Perspektive. Vor allem sehen sie hier auch die Kinder haben. Die wollen für die Kinder auch, dass sie wenigstens, wenn schon hinnehmen, dass sie zur Schule gehen und wie Lottospiele mal sehen, ob sie zurückkommen, dann gefällig, wenn sie schon mal zurückkommen, eine Uni auf sie wartet. Wenn nicht mal das der Fall ist, dann ist kein Wunder, dass man das Land verlässt. Lassen Sie mich zum dritten und letzten Punkt, bevor es zu lang wird, kommen. Die politische Lage. Wir haben über die Sicherheitslage, über die wirtschaftliche Lage, jetzt die politische Lage. Wie soll man das beschreiben in Syrien von heute? Es ist, wie es ist. Eine verzwickte Lage. Wir haben einen politischen Prozess in Genf, das bekommen Sie hier und da mit. Ich behaupte, jeder Syrer hofft, dass da ein Ergebnis kommt, denn wenn man bedenkt, was ich alles jetzt aufgezählt habe, wenn kein Ergebnis bald erzielt wird, dann braucht man sich auch nicht mehr streiten. Dann ist das Land passé. Streiten muss man immer ein etwas, worum man sich streitet. Streit hat was Positives, so Lebenszeichen und irgendwo Gegenstand, Zeichen von Existenz, von Gegenstand. Wenn dieser Gegenstand weg ist, wenn die Gesellschaft ganz zusammengebrochen ist, dann braucht man wirklich nicht mehr streiten. Der Genfer Prozess geht einher mit einem sogenannten Waffenstillstand, auch so ein Gebilde, eine Begrifflichkeit. Die Waffen haben noch nicht geschwiegen, aber hier und da schon weniger geschossen. Es gibt zum ersten Mal allerdings eine UNO-Resolution 2254. Das heißt, zum ersten Mal hat die Weltöffentlichkeit, und wenn ich sage Weltgemeinschaft, wenn ich sage Weltgemeinschaft, dann sage ich das wie ein Syrer. Damit meine ich nicht die Deutschen, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen. Nein, trotz deutschem Pass meine ich die nicht, sondern ich meine wirklich die größere Welt. Und man hofft, dass natürlich, wenn die Russen und Amerikaner, das ist die internationale Ebene, die Saudis und die Iraner, das ist die regionale Ebene, und natürlich die verschiedenen Gruppierungen der Syrer, das ist die lokale Ebene, wenn sie einigermaßen sich einigen. So etwas wie ein Neuanfang stattfinden konnte in Syrien. Ich bin einer jetzt zum Schluss, der immer sagt, es wird klappen. Das Beispiel ist das Land, in dem wir leben hier. Ich will hier nicht jetzt Ende 40er gelebt haben. Aber schauen Sie, was man hat. Wenn der Weg schon mal da ist, das ist auch das Problem der Syrer momentan. Nicht, dass das natürlich ist noch 20 Jahre Arbeit, wirtschaftlich, gesellschaftliche Versöhnung und so weiter. Aber der Weg muss endlich definiert werden. Wenn schon mal ein Weg ist, deswegen ist man so optimistisch, hofft das, dann ist alles andere eine Frage der Zeit. Also ist zu schaffen. Aber wenn der Weg nicht gefunden wird, dann, klar, dreht man sich im Kreis und dann fragt man sich als nächstes, wohin mit mir, wohin mit meiner Familie? Und zwar mit mir und meiner Familie und pfeife auf die anderen. Flüchtlinge sind keine guten Menschen und keine schlechten Menschen. Flüchtlinge sind Menschen, normale Menschen, auch Egoisten, auch Menschen, die keinen anderen helfen würden vielleicht demnächst oder doch oder halbwegs. Das ist jetzt also keine moralische oder ethische Eigenschaft. Das ist eine Situation. Und die meisten Flüchtlinge jetzt in der Weltgeschichte hatten mit diesem Dasein überhaupt nichts zu tun. Die waren nicht unbedingt der Grund für die eigene Flüchtlingsdasein.
Das war der Journalist Akdam Suleiman über den Krieg in Syrien.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
In seinem Vortrag eben hat Suleiman Deutschlands Nachkriegsgeschichte erwähnt. Auf die werfen wir jetzt einen genaueren Blick. Yannis Panagiotidis ist Migrationsforscher und Juniorprofessor an der Universität Osnabrück. Er erzählt, wie viele unterschiedliche Migrantengruppen in den vergangenen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind. Heimatvertriebene, Balkanflüchtlinge, russische Spätaussiedler und viele mehr. Wie ist die Integration all dieser Gruppen gelungen? Was hat damals geklappt und was nicht? Und was können wir heute daraus lernen?
Der Titel meines Vortrags, wie Sie ihn ja auch auf dem Programm sehen, lautet ja, wir schafften das schon früher. Das könnte man als Plädoyer für den Erhalt des Präteritums nehmen, was ja irgendwie im Alltagsgebrauch auch tendenziell verloren geht. Aber wir haben das geschafft, klingt irgendwie ungelenk. Wie dem auch sei, mit diesem Titel nehme ich ja offensichtlich Bezug auf den ja schon fast legendären Ausspruch der Kanzlerin, wir schaffen das. Oder wie sie es ja, um dieses Zitat mal vollständiger zu zitieren, wie sie es ausdrückte in ihrer Sommerpressekonferenz im vergangenen Jahr. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. In dieser Aussage ist ja eine historische Perspektive schon implizit vorhanden. Denn aus der Bewältigung von Problemen in der Vergangenheit wird eine positive Perspektive für die Zukunft entwickelt. Und mit der Bewältigung von Problemen in der Vergangenheit, die mit dem Phänomen Migration und mit der damit zusammenhängenden Herausforderung der Integration im Zusammenhang standen, darum soll es in meinem Vortrag gehen. Trotz meiner positiven Bezugnahme auf dieses Diktum sehe ich Frau Merkels Aussage gleichzeitig als durchaus ambivalent. Sie ist einerseits positiv zu bewerten in dem Sinne, dass die Kanzlerin mit diesen drei Worten eine Richtung nach vorne vorgab und dem Reflex, wie bis dahin meistens geschehen, einfach nur auf Abschottung zu setzen und zu hoffen, dass die Flüchtlinge einfach an der Peripherie Europas bleiben würden, einen Riegel vorschob, zumindest bis auf Weiteres. Ja, jetzt geht es ja schon wieder in die andere Richtung. Man kann sich fragen, inwieweit da einfach nur auf Zeit gespielt wurde. Aber na, ich glaube nicht. Diese Aussage gab eine ganz klare Botschaft, lasst sie nur kommen, wir schaffen das schon. Meine trotz allem ambivalente Haltung ist in dem Verb schaffen als solchen begründet. Da es ein klares Entweder-Oder impliziert. Wir schaffen das oder wir schaffen das nicht. Aber was heißt denn das eine oder das andere? Kann man einen komplexen gesellschaftlichen Prozess wie in Aufnahme, Versorgung und Integration einer großen Anzahl von Menschen darstellen, einfach schaffen oder nicht schaffen? Die Reduzierung dieser Komplexität auf die Formel wir schaffen das birgt die Gefahr, dass das Schaffen in einer Form verabsolutiert wird, dass Skeptiker dann im Angesicht von unweigerlich entstehenden Schwierigkeiten sofort sagen können, aha, seht ihr, wir schaffen es nicht, also lassen wir es lieber gleich. Ich werde auf die Problematik dieser Dichotomie von Schaffen und Nichtschaffen noch zurückkommen. Aber trotz dieser Bedenken, die ich habe, greife ich dieses Schlagwort auf und wende es auf die Vergangenheit an. Denn auch in der Vergangenheit stand die Bundesrepublik vor zum Teil wesentlich größeren migrationspolitischen Herausforderungen, vor denen sich viele auch gern versteckt hätten oder die sie gerne externalisiert hätten, derer sich die deutsche Politik aber letztlich annahm und sie mit einigem Erfolg bearbeitete. Die größte Herausforderung dieser Art waren die deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge, die sich nach dem Krieg in Restdeutschland drängten. Und hierzu möchte ich eine wirklich sehr schöne zeitgenössische Quelle zitieren, auf die mich mein Osnabrücker Kollege Christoph Rast freundlicherweise aufmerksam machte. Es handelt sich um einen Leitartikel der Zeit vom September 1949 aus der Feder des damaligen stellvertretenden Chefredakteurs Ernst Friedländer mit dem bezeichnenden Titel »Es gibt keine Flucht vor den Flüchtlingen«. Am Anfang des Artikels stellt Friedländer zunächst zufrieden fest, dass die USA einen Sonderausschuss nach Deutschland entsandt haben, der sich über die Lage der Heimatvertriebenen in der Bundesrepublik informieren solle. Dies zeige, Zitat, mit eindringlicher Deutlichkeit, dass man in Amerika begreift, wie sehr das Schicksal der deutschen Flüchtlinge zu einem internationalen Problem geworden sei. Es habe sich neben der, Zitat, moralischen Erkenntnis, dass die kollektive Massenvertreibung der Deutschen Unrecht sei, auch die praktische Erfahrung durchgesetzt, Zitat, dass Deutschland allein nicht die Kraft besitzt, sein Flüchtlingsproblem zu meistern. Nicht ohne ein gewisses Selbstmitleid, schrieb Friedländer dann, nicht alle die Geflohenen und Vertriebenen, auch alle anderen Deutschen sind außerstande, die falsche Grenze an der Oder und Neiße, den falschen Limes an der Elbe jemals anzuerkennen. Aber der Ruf nach dem Recht bringt keinem die alte Heimat zurück, solange es Mächte gibt, die selbstherrlich das Recht mit Füßen treten. Aber aus diesem Lamento zieht er dann praktische Forderungen. Ich zitiere weiter. So gilt es denn, bis auf Weiteres in neuer Heimat einen Ersatz zu schaffen. Und das kann nicht mit papierenden Zusicherungen menschenrechtlicher Freiheit und Gleichheit verwirklicht werden, sondern allein im Geiste tatkräftiger Brüderlichkeit. Dies sei eine Brüderlichkeit, schreibt er dann, in unserem Volke und zwischen den Völkern. Tatsächlich lägen, Zitat, die dringendsten und nächsten Pflichten bei uns selbst. Jedenfalls die Pflicht zum guten Willen, bis zur Grenze der eigenen Kraft zu helfen und erst jenseits dieser Grenze fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dieser gute Wille war bisher nicht ausreichend, solange es sich nur um die Bestrebung von Einzelmenschen, von karitativen Organisationen, von Ländern und Kommunen handelte. Aber jetzt haben wir den Bund und ein Bundesministerium für das Flüchtlingswesen. Jetzt gibt es eine deutsche Regierung, die in der Lage ist, die Not der Vertriebenen als ein Ganzes zu erkennen und hiernach zu planen und zu handeln. Zitat Ende. Eigentlich, so analysiert er dann weiter, hätten die Vertriebenen ja günstige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Eingliederung in Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Da seien viele, überdurchschnittlich viele junge und arbeitsfähige Menschen dabei. Die ärgste Not werde zwar durch das damals beschlossene Soforthilfegesetz gelindert, aber, und hier möchte ich nochmal etwas länger zitieren, aber die wirkliche Aufgabe besteht eben darin, den Vertriebenen eine menschenwürdige Existenz zu sichern. Eine Arbeit, die der früheren jeweiligen Stellung und Tätigkeit so ähnlich wie möglich ist. Diese neue und produktive Existenz kann keine Macht der Welt den Flüchtlingen an ihren jetzigen zufälligen Wohnorten, in ihren jetzigen zufälligen Wohnländern, Bundesländern verschaffen. Und es ist auch nicht denkbar, dass die bisherige Deklassierung einfach durch eine Belebung der Wirtschaft aufgehoben werden könnte. Das Flüchtlingsproblem fordert gebieterisch einen umfassenden Plan auf lange Sicht, mit einem sehr großen Kapitalaufwand für landwirtschaftliche Siedlung, für die Ausrüstung neuer Existenzen in Kleingewerbe, Handwerk und Handel vor allem aber für den Wohnungsbau. Und zwar jeweils an den von der Arbeitsmöglichkeit her bestimmten günstigsten Standorten. Man darf die Flüchtlinge nicht abermals zwangsweise umsiedeln. Man muss ihnen vielmehr die Chance zum Wiederaufstieg aus dem fünften Stand dort bieten, wo ihr eigenes und das volkswirtschaftliche Interesse aufs harmonischste übereinstimmen. Jeder Flüchtling sollte freie Bahn haben, dorthin zu gehen, wo er Unterkommen und Arbeit findet. Freizügigkeit muss endlich zum Vorrecht der Vertriebenen werden. Aber dies ändert nichts daran, dass eine durchgreifende Besserung nur durch ein großes und sorgfältig geplantes Hilfswerk zu erzielen ist. Zitat Ende. Im Anschluss daran kritisierte Friedländer die wenig solidarische Haltung der Gesellschaft. Zitat nochmal: Der engherzige Egoismus pflegt sehr kurzsichtig zu sein und seinen eigenen Zweck zu verfehlen. In Wahrheit gilt heute: Hilf den Ärmsten, so hilfst du dir selbst. Wir leben nämlich nicht mehr im bürgerlichen Zeitalter. Zitat Ende. Und an diese, wie ich finde, für die Zeit doch durchaus bemerkenswerte Feststellung, also die Zeit, die Zeitung, Zeit, schloss Friedländer dann sein Abschlussplädoyer an. Es gibt keine Flucht vor dem Flüchtlingsproblem. Wir bedürfen eines folgerichtigen Plans, der klar und nüchtern im Einzelnen feststellt, wie viel Kapital gebraucht wird, innerhalb welchen Zeitraums und an welchen Standorten, um der Aufgabe gerecht zu werden und wie die Lasten auf Bund, Länder und Gemeinden zu verteilen sind. Dann wird sich zeigen, wie viel bei bestem Willen überhaupt aus eigener Kraft geleistet werden kann, wie viel fremder Hilfe überlassen werden muss. Je mehr wir ernst machen mit der Brüderlichkeit im eigenen Hause, umso eher können wir hoffen, in der übrigen Welt, insbesondere in den USA, echter Brüderlichkeit zu begegnen. Das große Hilfswerk für die Vertriebenen ist das beste deutsche Regierungsprogramm. Zitat Ende. Ernst Friedländer schrieb hier vor inzwischen fast 67 Jahren gegen Haltungen an, die auch aus heutiger Perspektive unmittelbar relevant klingen. Zum Beispiel die Tendenz, Verantwortung zu externalisieren. Im Grunde basierte ja das gesamte Dublin-System auf diesem Prinzip. Vor einigen Jahren, 2010 noch, oder 2011, bügelte die Bundesregierung italienische Rufe nach einer europäischen Lastenverteilung in der Flüchtlingsfrage mit dem Hinweis ab, Italien solle sich selber um seine Probleme kümmern. Während man heute selber eine europäische Lösung fordert und die mangelnde Solidarität beklagt und immer lauter beklagt. Unmittelbar nach dem Krieg war der Kontext natürlich ein wenig anders, denn die deutsche Tendenz ging damals dahin zu sagen, dass sich die Alliierten als Schuldige an der Vertreibung der Deutschen auch um deren Versorgung zu kümmern hätten. Das sahen die Alliierten freilich anders, sodass den deutschen Institutionen letztlich nicht viel übrig blieb, als genau den folgerichtigen Plan zu entwickeln, den Friedländer in seinem Leitartikel anmahnte. Ja, dieser Plan bestand kurz gesagt in aktiver Sozialpolitik. Etwa in Form des auf, wenn auch begrenzte Umverteilung angelegten Lastenausgleichsgesetzes und dann ganz zentral durch das Bundesvertriebenengesetz von 1953, welches für einen Querschnitt von gesellschaftlichen Bereichen staatliche Fördermaßnahmen für die Vertriebenen und Flüchtlinge vorsah, um ihre Eingliederung in die Gesellschaft und ihre schnelle Gleichstellung mit den Einheimischen sicherzustellen. Zeitgenössische Beobachter gingen sogar so weit, das Flüchtlingsproblem als Schrittmacher des Sozialstaats zu bezeichnen. Und man kann sich in diesem Zusammenhang fragen, ob die Flüchtlingskrise von heute eine ähnliche Funktion haben kann. Denn immerhin spricht die Bundesregierung in ihrem aktuellen Entwurf oder Eckpunkteplan für ein Integrationsgesetz sogar wieder von solchen unerhörten Dingen wie sozialem Wohnungsbau, nachdem man die letzten zwei Jahrzehnte ja damit verbracht hatte, auch die letzte kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu verscherbeln. Bleiben wir aber in der Vergangenheit. Haben wir es damals geschafft? Wurde das Vertriebenenproblem gelöst? Hier zeigt sich die Problematik der Kategorie des Es-Schaffens, denn es gibt grob gesagt zwei koexistierende Interpretationen zur Vertriebenenintegration. Die eine besagt, dass sie eine beispielhafte oder auch beispiellose Erfolgsgeschichte sei. Die andere Interpretation lautet, dass die schnelle Integration der Vertriebenen ein Mythos sei, wie es der Soziologe Paul Lüttinger in den 80er Jahren formulierte. Und an beiden Interpretationen ist etwas dran. Die Integration ist einerseits vollauf gelungen. Die deutschen Vertriebenen gibt es zwar noch als institutionalisierte Gruppe im Sinne der Vertriebenenverbände, aber nicht als sozial benachteiligte gesellschaftliche Gruppe. Gleichzeitig hat Lüttinger gezeigt, dass es bei den Vertriebenen auch generationenübergreifend soziale Benachteiligung bzw. soziale Abstiegsphänomene gab und nicht sofort die totale soziale Angleichung mit den Eingesessenen hergestellt wurde. Ich denke, hier zeigt sich ganz deutlich, dass einfache Formeln wie schnelle Integration und es schaffen politisch-programmatische Aussagen sind und nicht mit sozialer Realität verwechselt werden sollten, beziehungsweise nicht in einen Anspruch an die soziale Realität umgemünzt werden dürfen, dass ein Integrationsprozess, der nicht schnell und konfliktfrei verläuft, ein Scheitern darstellt. So funktioniert das nicht. Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Und Gesellschaft besteht nun mal aus Konflikt und Reibungen. Es gab nie die gute alte Zeit von Harmonie und Glück, frei nach Gilde Horn, die durch Neuankömmlinge gestört wurde. Das heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch nicht, dass durch Migration keine Probleme entstehen. Aber, und das ist wichtig, und darauf hat uns ja der vorherige Beitrag auch nachdrücklich hingewiesen, das sind vorwiegend die Probleme der Migranten, nicht der Etablierten. Mir ist durchaus bewusst, dass die Integration der deutschen Vertriebenen als zentraler Präzedenzfall der zeitgenössischen deutschen Migrationsgeschichte nicht unumstritten ist. Ich sag mal, der Vorwurf, der dann kommt, heißt ja, oder die Entgegnung heißt dann, das waren doch Deutsche, die konnten doch Deutsch und die hatten doch viel weniger Anpassungsschwierigkeiten. Oder wie es der Hallenser Historiker Manfred Hettling in der FAZ formulierte im letzten September oder Oktober, Zitat: Die Integration dieser 12 Millionen Vertriebenen ist gelungen aufgrund der exzeptionellen Wachstumsraten der Wirtschaft in der neuen Republik und weil sie Mitglieder der gemeinsamen Nation waren. Die berühmte Definition Max Webers lautete, Nation sei die Zumutung eines spezifischen Solidaritätsempfindens gewissen Menschengruppen gegenüber. Erinnert seien die Migrationshistoriker, und damit meint er unter anderem mich, deshalb daran, dass die aufnehmende westdeutsche Gesellschaft und die Flüchtlinge nach 1945 genau hierin verbunden waren und sich vereint fühlten. Zitat Ende. Dieses Argument ist ja nicht ganz falsch. Die Tatsache, dass Vertriebene aus den Ostgebieten und die Sudetendeutschen voll sprachfähig waren, war natürlich ein wichtiger Integrationsfaktor. Aber wie Friedländers Text, den ich vorher länger zitiert habe, uns zeigt, war das Solidaritätsempfinden der übrigen Deutschen keinesfalls eine selbstverständliche Folge gemeinsamer Erfahrungen. Andreas Kossert hat dies zuletzt in seinem Buch Kalte Heimat umfassend gezeigt. Ebenso wie den Umstand, dass gemeinsame Sprache und nationale Zugehörigkeit stereotypisierende Fremdwahrnehmungen und Diskriminierung durch die etablierte Bevölkerung nicht verhinderten. Man kann es, denke ich, gar nicht oft genug betonen, dass Fremdheit immer zeit- und ortsspezifisch ist. Und im Umkehrschluss muss man festhalten, dass die Solidarität, wie sie in den erwähnten Vertriebenen- und Umverteilungsgesetzen zum Ausdruck kam, eben kein naturwüchsiges Ergebnis nationaler Solidarität war, sondern das Ergebnis eines umstrittenen politischen Prozesses und von aktivem politischem Handeln. Die nationale Zugehörigkeit war meines Erachtens allerdings in einem anderen, in dem rechtlichen Sinne viel bedeutender für die Integration der Vertriebenen und in den folgenden Jahrzehnten auch der Spätaussiedler aus Osteuropa, auf die ich gleich ja auch nochmal ausführlicher zu sprechen kommen werde. Als Staatsbürger hatten sie neben den politischen Rechten, die dieser Status mit sich bringt und die einen auch zu einer relevanten Größe für die Politik machen, einen eindeutigen Status und damit eine eindeutige Bleibeperspektive. Und das, wohlgemerkt unbeschadet der lange politisch genährten Hoffnung, eines Tages wieder in die Heimat zurückzukehren. Denn davon abgesehen, dass sich die meisten Vertriebene von dieser Perspektive in ihrer Lebensplanung bald verabschiedeten, war auch klar, dass kein Sudetendeutscher in die Tschechoslowakei zurückgeschickt würde, sobald der Kalte Krieg vorbei sei. Die Rechtssicherheit der Staatsbürgerschaft kann man kaum hoch genug bewerten. Es gibt vergleichende Forschungen zu verschiedenen europäischen Ländern, anhand derer sich zeigt, dass der Erwerb der Staatsbürgerschaft einen wichtigen Integrationsfaktor für Immigranten darstellt. In Bezug auf Ausländer praktizierte die BRD ja hingegen lange den umgekehrten Ansatz. Der Pass, die Einbürgerung, war hier ja die mögliche Belohnung für gelungene Integration. Und dieses Denken herrscht ja bis heute fort, etwa dann, wenn die Bundesregierung Flüchtlingen nur bei gelungener Integration einen dauerhaften Aufenthaltstitel geben will, wie es ja auch in diesem Eckpapier heißt. Dabei wird umgekehrt ein Schuh draus. Je früher eine klare Bleibeperspektive vorhanden ist, desto eher gelingt Integration. Und zwar schon in der ganz grundsätzlichen Bedeutung der Integration in den Arbeitsmarkt oder in die Arbeitswelt, wo man nur schwer eine Stelle bekommt, wenn man vielleicht morgen wieder weg ist. Zu den Spätaussiedlern, die während des Kalten Krieges, ja vor allem aus Polen und Rumänien, und zu Ende des Kalten Krieges dann vor allem aus der Sowjetunion stammten, möchte ich jetzt abschließend noch ein paar Worte verlieren. Auch ihr Fall bietet weiteres Anschauungsmaterial für die Ambivalenz des Es-Schaffens und für die Möglichkeit und Grenzen dessen, was staatliche Programme in diesem Zusammenhang leisten können. Die Aussiedler, die in den 1970er Jahren aus Polen nach Deutschland kamen, gelten heute als geräuschlos integrierte Gruppe. Zeitgenossen hingegen befürchteten hier ein neues Gastarbeiterproblem, wie es da hieß, im Spiegel, glaube ich, da die Neuankömmlinge zum einen oft kein oder nur wenig Deutsch sprachen Zum anderen, weil wegen ihrer Prägung durch die Institutionen des polnischen Staatssozialismus Probleme bei ihrer Verwandlung in Leistungs- und Konsumbürger und bei ihrer Orientierung in einer liberalen, demokratischen und kapitalistischen Gesellschaft antizipiert wurden. Und um zu verhindern, dass Aussiedler gefühlte Ausländer blieben, wurde dann der Bund aktiv und legte 1976 ein Sonderprogramm zur Integration auf, welches bereits existierende Fördermaßnahmen zusammenfasste und neue Maßnahmen auf den Weg brachte. Zusammen mit den Förderungen nach dem Bundesvertriebenengesetz und anderen Gesetzen, wie zum Beispiel dem auch schon seit den 50er Jahren existierenden Fremdrentengesetz, ergab sich so ein ziemlich umfangreiches Integrationsprogramm, dessen Ziel war, aus Fremden eigene zu machen und die Unterschiede zwischen Neuankömmlingen und Einheimischen zu minimieren. Nicht nur hatten die Aussiedler als Deutsche von Anfang an volle staatsbürgerliche Rechte. Durch das Fremdrentengesetz wurden auch ihre Sozialstaatsbiografien so weit angeglichen, dass sich auch im Alter keine Unterschiede auftun würden. Also konkret, ihnen wurden die im Ausland gearbeiteten Jahre voll für die Berechnung ihrer bundesdeutschen Rente angerechnet. Und das macht einen verdammt großen Unterschied, so an einem gewissen Punkt. Und es gab dann noch mehr Maßnahmen, zum Beispiel die erleichterte Anerkennung von Abschlüssen, an die man damals schon dachte und die Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt vermeiden sollte. Die besondere Jugendförderung sollte generationelle Verwerfungen abmildern. Und die Förderung von Wohnungsbau bzw. die finanzielle Förderung von der Schaffung von Wohneigentum und von Existenzgründung zielte ganz klar auf eine dauerhafte Verwurzelung der Spätaussiedler im Land. Die Polenaussiedlung der 70er Jahre ist bisher nicht sonderlich gut untersucht, muss man sagen. Aber der Umstand, dass sie so wenige Spuren hinterlassen hat und keine sichtbare polnische Minderheit produziert hat, wie das manch einer befürchtete, legt nahe, dass hier einiges richtig gelaufen ist. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die zweite und inzwischen schon dritte Generation. Wahrscheinlich schon vierte inzwischen. Wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, dass es in diesem Sonderprogramm von 1976 nur um 100.000 Menschen über einen Zeitraum von 5 Jahren ging. 1988 aber folgte dann ein weiteres Sonderprogramm. Und zwar dann, als sich abzeichnete, dass Hunderttausende Aussiedler aus Polen und der UdSSR kommen würden. Was dann auch geschah. Und wenn wir da auf die Statistiken gucken, kriegen wir einen Eindruck, über was für eine zahlenmäßige Dimension wir hier reden. Allein in den Jahren 1987 bis 1990 kamen gut 1 Million Menschen. Und das zunächst noch in die wesentlich kleinere alte Bundesrepublik und wohlgemerkt parallel zu der ebenfalls ansteigenden Asylmigration zu jener Zeit. Sie erinnern sich, das Boot ist voll und so. Deutschland stand ja schon mal vor dem Weltuntergang. Schauen wir nochmal konkreter auf die Aussiedler, erstmal auf die aus Polen. In diesen besagten 4 Jahren, 87 bis 90, kamen 570.000 alleine von dort. Und die kamen großenteils ungesteuert. Die setzten sich, etwas stereotyp gesprochen, in ihre Polski-Fiats und fuhren nach Friedland, um sich als Aussiedler registrieren zu lassen. Dieser spontanen Migration wurde 1990 dann mit dem sogenannten Aussiedleraufnahmegesetz ein Riegel vorgeschoben. Aber 500.000 Menschen waren da schon im Land. Redet man von den Polenaussiedlern dieser Zeit als Problemgruppe? Nein. Wie gelang dann ihre Integration? Ein Faktor waren sicherlich die schon existierenden Netzwerke des virtuellen Grenzlandes, wie das der polnische Historiker Dariusz Stola nannte, die zwischen Polen und Deutschland oder noch spezifischer zwischen bestimmten Regionen, zwischen Oberschlesien und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, existierten. Ein weiterer Faktor war, wie erwähnt, die deutsche Staatsangehörigkeit. So hatten die Menschen eine klare Bleibeperspektive und gleichzeitig die Grundlage für transnationale Lebensentwürfe, die in diesem inzwischen gar nicht mehr so virtuellen Grenzland für viele Realität sind. Und bis 1990 galten außerdem die erwähnten Integrationsgrundsätze der 70er, die auf sprachlicher, wirtschaftlicher und sozialstaatlicher Ebene aus den Neuankömmlingen möglichst schnell Eingesessene machen sollten. Wenn wir jetzt auf die Russlanddeutschen gucken, die ja im Grunde heutzutage fast synonym mit Spätaussiedlern verstanden werden, und die jetzt inzwischen mit Abstand die größte Gruppe ausmachen, ca. 2,5 Millionen seit Ende der 80er, da haben wir ein etwas komplexeres Bild. Ihre Zuwanderung, die schwerpunktmäßig in die Jahre nach 1989 fällt, war von Anfang an wesentlich stärker verregelt. Sie mussten ab 1990 ihren Aussiedlungsantrag vom Heimatland ausstellen und durften erst nach Genehmigung einreisen, konnten also nicht einfach an der Grenze auftauchen. In Deutschland wurden sie dann unter Androhung von Streichung ihrer Integrationsleistung an bestimmte Wohnorte geschickt und mussten dort erstmal bleiben. Eine Maßnahme, die ja jetzt auch wieder diskutiert wird und die sehr umstritten ist in Bezug auf die Flüchtlinge. Ab 1992 gab es dann jährliche Aussiedlungskontingente von 200.000 Menschen, was übrigens genau die Zahl ist, die ja auch Horst Seehofer zuletzt als sozialverträgliches Kontingent rauskramte, ohne sich allerdings explizit auf dieses Vorbild zu berufen. Das Interessante ist, finde ich, dass die positiven Effekte dieser Regulierungsmaßnahmen durch die Forschung nicht belegt sind, sondern sich da eher ein ambivalentes Bild abzeichnet, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht klar ist, ob es was gebracht hat, die Leute zu verteilen, so zu verteilen oder nicht. Und im Gegenzug gibt es Forschungen, die zum Beispiel zeigen, dass die Zuweisung an bestimmte Wohnorte dazu führte, dass Kolonien an bestimmten Orten entstanden, wo die Menschen gar nicht hin wollten und wo es auch keine wirtschaftlichen Perspektiven für sie gab und wo dann die eigentlich aus migrationshistorischer Sicht völlig normalen Kolonien dann tatsächlich zu den gefürchteten, marginalisierten Ghettos wurden. Und die nächste Sache ist, dass gleichzeitig zu diesen Regulierungsmaßnahmen die Integrationsangebote, wie zum Beispiel die Sprachkurse, sukzessive gekürzt wurden. Und zwar genau zu einem Zeitpunkt, wo sie am meisten benötigt wurden. Und das war dann eine der Ursachen für die damals medial oft überzeichneten Integrationsschwierigkeiten der Russlanddeutschen in den 90ern. Wenn wir also die Aussiedler aus Polen bis 1990 und aus der Sowjetunion in den folgenden Jahren gegenüberstellen, dann drängt sich der Verdacht auf, dass umfassende Förderung im Zweifel wichtiger ist als Regulierung und Begrenzung. Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass auch die Integration der Russlanddeutschen gemessen als Angleichung bestimmter sozioökonomischer Faktoren doch auch ganz gut funktioniert hat. Also Angleichung an die Indikatoren der etablierten Bevölkerung. Und daran ändern auch die zuletzt im Zusammenhang des sogenannten Falls Lisa skandalisierten Parallelgesellschaften nichts. Denn, ich will das nochmal betonen, gelungene Integration heißt nicht konfliktfreie Integration und auch nicht totale Assimilation, denn sowas gibt es nicht. Und genau das heißt aber, dass man nicht bei den ersten Schwierigkeiten anfangen rufen zu sollte, wir schaffen das nicht, und den Untergang des Abendlandes an die Wand malen sollte. Der Blick in die Migrations- und Integrationsgeschichte der Bundesrepublik zeigt jedenfalls, dass bei der Bearbeitung und Bewältigung von Migrations- und Integrationsprozessen der Staat eine positive Rolle spielen kann und eine positive Rolle spielen muss. Dazu haben auch europäisch vergleichende Studien im Rahmen des TAIS-Programmes, das unter anderem bei uns in Osnabrück angesiedelt war, zur zweiten Generation von Gastarbeiterjugendlichen Interessantes zutage gefördert. Also auf eine einfache Formel gebracht, sagen die Rahmung der Integration ist entscheidend für ihren Erfolg. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass der Staat alles kann und alles muss. Eine der Merkwürdigkeiten des deutschen Migrationsdiskurses ist ja, dass selbst zu neoliberalen Hochzeiten, als die Eigenverantwortung und Eigeninitiative des Individuums gefordert wurden, als sich der Staat aus möglichst vielen Bereichen zurückziehen sollte, die Migrationspolitik keiner dieser Bereiche war. Wo sonst auf die unsichtbare Hand oder das freie Spiel der Kräfte vertraut wird, wo der Markt die Dinge regeln soll, da kommt niemand auf die Idee zu sagen, na gut, dann lassen wir die Dinge laufen, dann lassen wir die Leute rein und lassen sie mal machen. Das ist zwar ein Stück weit die Philosophie hinter der europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber die stieß ja, wie wir gesehen haben, beim EU-Beitritt Polens beispielsweise ganz schnell an ihre Grenzen. Da erwirkte Deutschland bekanntlich eine Ausnahmeregelung, damit polnische Arbeitnehmer kein freies Niederlassungsrecht in Deutschland hätten für eine Übergangsfrist von 10 Jahren waren es, glaube ich, 7 Jahre. Mit dem Ergebnis, dass die dann alle nach England und Irland gingen und anschließend keiner mehr nach Deutschland wollte. Nun bin ich niemand, der generell dem Laissez-faire das Wort reden würde. Aber ich würde schon sagen, und das ist mein Abschlussplädoyer, dass im Bereich der Migration doch mehr Vertrauen in Zivilgesellschaft und in Menschen mit Eigeninitiative gefragt wäre. Und wenige Menschen haben mehr Eigeninitiative als Migranten. Gerade bei der Verteilung der Migranten kann man sich fragen, ob hier weniger Intervention nicht mehr wäre, eben weil Migration immer über Netzwerke verläuft und aus diesem Grunde nur begrenzt sinnvoll steuerbar ist. Und man gleichzeitig, wenn man sie verteilt, Gefahr läuft, dass integrationsfördernde Strukturen wie Netzwerke, wie Communities dann ungenutzt bleiben. Und zwar ungenutzt bleiben, weil man sie für integrationshemmende Parallelgesellschaften hält. Und hier möchte ich zum Abschluss nochmal Ernst Friedländer das letzte Wort geben. Zitat: Hier geht es nicht mit dem wiederentdeckten Liberalismus, da nun einmal die geliebte Marktwirtschaft nicht sozial genug ist. Hier geht es auch nicht mit einem verstaatlichenden Sozialismus alten Schemas. Vielmehr bedarf es einer neuen Sozialität der gerechten Chancen. Für eine moderne Migrationspolitik ist das vielleicht gar kein schlechtes Motto. Ich danke Ihnen.
Das war der Migrationsforscher Yannis Panagiotidis. Sein Vortrag hatte den Titel »Wir schafften das schon früher. Migrations- und Integrationserfahrungen der deutschen Nachkriegsgeschichte«. Panagiotidis hat seinen Vortrag am 19. April 2016 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, auf der Tagung »Einstein war Flüchtling«. Morgen senden wir im Hörsaal weitere Vorträge von dieser Tagung. Dann erklärt der Jurist Peter Knösel die tödlichen Widersprüche des deutschen Asylrechts und die Künstlerin Marina Napruschkina erzählt davon, wie sie eine schwangere Flüchtlingsfrau auf die Entbindungsstation der Charité begleitet.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.